NDR Info. Das Forum.
America first. So lautet die Devise von US-Präsident Donald Trump. Er ist nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, die weltweiten Handelsbeziehungen nach seinen Vorstellungen umzukrempeln. Mit China, den Ländern in der Europäischen Union, ja selbst mit den direkten Nachbarstaaten Kanada und Mexiko. Es geht um Autos und Stahl, um Soja, Milch und andere landwirtschaftliche Produkte. Seit Monaten überziehen sich die großen Wirtschaftsmächte dieser Welt gegenseitig mit Strafzöllen, um die eigenen Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Die negativen Folgen bekommen inzwischen auch deutsche Unternehmen zu spüren. Stehen wir an einer Zeitenwende? Müssen wir uns vom freien Welthandel verabschieden? Das haben sich auch unsere ARD-Korrespondenten in Shanghai, Washington und im Frankfurter Börsenstudio gefragt. Steffen Wurzel, Arthur Landwehr und Claudia Wehrle schildern in ihrem Feature, wie die Handelskonflikte das Wirtschaftsklima schon verändert haben.
Um es gleich vorweg zu sagen, noch läuft es bei uns wirtschaftlich gesehen richtig rund. Viele Menschen haben einen Job, die meisten Unternehmen können sich über mangelnde Aufträge nicht beklagen. Das geht sogar so weit, dass Firmen Probleme haben, ihre Bestellungen abzuarbeiten. Schlicht und einfach deshalb, weil ihnen dazu die nötigen Fachkräfte fehlen. Und dennoch, viele Menschen haben ein ungutes Gefühl, wenn sie an die Zukunft denken. Die EU-Kommission, aber auch führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognosen für 2019 nach unten korrigiert. Auch die Bundesregierung ist nicht mehr so optimistisch, was das künftige Wirtschaftswachstum hier in Deutschland betrifft. Und das geht auch vielen Finanzmarktprofis an der Börse so. Aktienhändler Stefan Schafetter muss tief durchatmen.
Wenn man so das ganze Bild zusammensetzt, dann kann man schon manchmal so ein bisschen die Hoffnung verlieren, wie das Ganze hier weitergehen soll. Man weiß nicht, wo kommt jetzt die Aufbruchstimmung her. Man hat ja ein bisschen auf die Franzosen geschielt und auf Macron, aber da geht es ja momentan auch mehr oder weniger ziemlich drunter und drüber. Also da darf man auch nicht zu viel drauf setzen. Ich bin schon mal optimistischer in das neue Jahr gestartet, um es mal so zu sagen.
Auch Fondsmanager Hendrik Leber vom Vermögensverwalter Akatis findet deutliche Worte.
Die Sorgen sind extrem berechtigt. Wenn ich mir die Spieler angucke, die auf diesem politischen Parkett agieren, die sind hochgradig leichtsinnig, teilweise dumm, fahrlässig und die können ein heilloses Chaos anrichten und die Börse hat eben Sorge davor.
Wie ernst ist die Lage? Gibt es Anzeichen dafür, dass das, was in den vergangenen Jahrzehnten die Wirtschaft beflügelt hat, was Unternehmen satte Gewinne beschert und den Wohlstand gemehrt hat? Gibt es Anzeichen dafür, dass das alles zu Ende geht? Müssen wir damit rechnen, dass internationale Warenströme und globale Wertschöpfungsketten unterbrochen werden? Hat die Globalisierung, zumindest so, wie wir sie bislang gekannt haben, ausgedient? Rolf Langhammer, der Handelsexperte beim Kieler Institut für Weltwirtschaft, hat mit solchen Veränderungsprozessen gerechnet.
Wir hatten ja 10 Jahre nach der Krise, wenn man so will, einen noch nie in dieser Länge erlebten Aufschwung von 2008 bis 2018. In vielen Ländern, auch in der Bundesrepublik, ist man da an die Vollauslastung der Kapazitäten gekommen und von dadurch war es zu erwarten, dass das Tempo sich verlangsamen würde. Dann hat sich doch im Laufe des Jahres 2018 deutlicher herausgeschält, dass die Zinspolitik in den USA restriktiver würde. Die kurzfristigen Zinsen sind vor allen Dingen sehr stark gestiegen dann. Das hat natürlich auch wieder den Schwellenländern Probleme bereitet, denn sie sind hoch in Dollars verschuldet und ein Zinsanstieg und dann noch ein stärkerer Dollar macht ihnen natürlich bei der Bedienung der Schulden erhebliche Probleme. Aber der wesentliche Knackpunkt, glaube ich, dafür, dass die Prognosen jetzt zurückgenommen worden sind, das sind die handelspolitischen Konflikte, die alle von den USA natürlich angestrengt worden sind. Die betreffen die EU, die betreffen China, die betrifft die ganze Weltwirtschaft. Das schafft enorme Unsicherheit.
Build that wall, build that wall, build that wall.
Donald Trumps Wahlkampf 2016, der ihn am Ende zum Präsidenten machte, baute auf 3 zentrale Säulen. Da war und ist die Mauer zu Mexiko, die eigentlich illegale Einwanderung aus dem Süden verhindern sollte, die aber gleichzeitig sinnbildlich für die Abschottung des Landes steht. Für ein Amerika, das seine Grenzen bewusster wahrnimmt und den Blick nach innen richtet. Dann hieß einer der entscheidenden Slogans »Make America Great Again«. Rückbesinnung auf die tradierten Werte des Landes, seine Geschichte als stärkste Nation und stärkste Wirtschaft der Welt. Unangreifbar. und schließlich America First. Das Versprechen, das politische Denken wieder auf das eigene Land zu fokussieren, Verträge so zu schließen, dass sie den USA dienen und nicht, wie Trump das formulieren würde, die Welt zu Lasten der USA versorgt. Stattdessen Fairness und Gegenseitigkeit.
So we have negotiated this new agreement based on the principle of fairness and reciprocity.
Als Geschäftsmann und Bauunternehmer war Donald Trump immer international unterwegs. Die Regeln, nach denen der globale Austausch von Waren und Dienstleistungen funktioniert, benachteiligen aber die USA, so seine politische Haltung. Drei Regionen haben es ihm dabei besonders angetan, zu denen er die Beziehungen des Landes auf eine neue Basis stellen will. China und Europa, denen er Biden vorwirft, sich selbst mit Hilfe von Zöllen gegen amerikanische Waren abzuschotten und ihre Produkte auf den amerikanischen Markt zu werfen. Und damit US-Unternehmen das Wasser sowohl auf dem heimischen Markt als auch beim Export abzugraben.
The European Union is possibly as bad as China, just smaller. Okay? It's terrible what they do to us. European Union, take a look at the car situation. They send the Mercedes in. We can't send our cars in.
Die EU ist wahrscheinlich genauso schlimm wie China, nur kleiner. Es ist schrecklich, was die uns antun. Schauen Sie sich die Autosituation an. Die schicken ihre Mercedes hierher, aber wir können unsere Autos nicht dorthin schicken.
Schließlich ist da der Freihandelsvertrag NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Ausgehandelt noch unter Präsident George Herbert Walker Bush, unterschrieben von Bill Clinton. Dieser Vertrag hatte es Trump von Amtsantritt an besonders angetan. Den werde er kündigen, sagte er, und er tat es auch sofort.
I have long contended that NAFTA was perhaps the worst trade deal ever made. Since NAFTA's adoption, the United States racked up trade deficits totaling more than $2 trillion.
Ich habe lange gesagt, das ist der schlechteste Handelsvertrag, der je geschlossen wurde. Seit der Unterschrift haben die USA 2 Billionen Dollar verloren.
Inzwischen gibt es einen Nachfolgevertrag, USMCA oder kurz NAFTA 2, unterschrieben am Rande des G20-Treffens in Argentinien. Weit über 90%, so heißt es, seien gleich geblieben, aber die Änderungen haben es in sich. Autos zum Beispiel müssen zu 75% in einem der drei Länder gebaut sein, damit sie zollfrei über die Grenze können. Vor allem Mexiko muss Löhne, soziale Standards und Umweltschutzregeln anheben. Das macht US-amerikanische Unternehmen konkurrenzfähiger. Und vor allem öffnet Kanada nun seine Grenzen für Milch und andere landwirtschaftliche Produkte aus dem Süden.
Our dairy farmers were getting hammered by some of the activities that were taking place in Canada.
Unsere Milchbauern wurden von den kanadischen Aktivitäten gebeutelt, sagt Landwirtschaftsstaatssekretär Ted McKinney. Kanada hatte seine Milchquoten niedrig gehalten, um die Preise für die eigenen Bauern hochzuhalten. Ähnlich gilt das für Fleisch. Entsprechend zufrieden Mariah Sieber, die Sprecherin der Schweinezüchter in den USA.
We're going to continue to be able to export to Canada and Mexico and to grow those markets.
Wir werden weiterhin nach Kanada und Mexiko exportieren können und gleichzeitig diese Märkte ausbauen, so Mariah Sieber. Mit China gehen die Verhandlungen ebenso voran. Die Europäer suchen den Ausgleich. Ein Besuch der Chefs von VW, BMW und Daimler im Weißen Haus glich dem Gang nach Canossa. Man überbrachte Investitionsversprechen, um sich aus Donald Trumps Fokus zu befreien. Das könnte man aus amerikanischer Sicht als politischen Sieg und erfolgreiche Taktik des Präsidenten feiern. Genau das aber hält Dan Eikenson, Volkswirt am Cato-Institut in Washington, für nicht angemessen. Dieser wirtschaftsliberal ausgerichtete Think Tank geht davon aus, dass hier bei Donald Trump Überzeugung am Werk ist.
He is an economic nationalist. He sees trade as a zero-sum game.
Er ist Wirtschaftsnationalist. Er sieht Handel als Nullsummenspiel. Beim Blick auf America First bestätigt er die Ansicht, dass wir, wenn wir mehr exportieren als importieren, Boden gegenüber dem Ausland gut machen. Und das ist absolut falsch.
Eikenson hält die kurzfristigen Erfolge und Zugeständnisse der Handelspartner für langfristig gefährlich für die USA. Die Stärke der USA beruhe zu einem großen Teil auf der Stärke der anderen, der Stärke der Welt. Im Grunde gehöre es zur Aufgabe der USA, mit einer international ausgerichteten Wirtschaftspolitik dafür zu sorgen, dass Menschen im Ausland finanziell überhaupt in der Lage sind, amerikanische Waren zu kaufen. Eine ausgeglichene Handelsbilanz sei kein Wert an sich. Trumps Methode, Partner zu verunsichern, sei gefährlich.
Trump baut auf die Idee, dass Unsicherheit der amerikanischen Wirtschaft hilft. Aber das geht auf Kosten der Schaffung von Wohlstand und Wachstum.
Tatsächlich zeigen die Handelskriege bereits Folgen. In beide Richtungen. Die Stahlindustrie der USA verdient derzeit so gut wie lange nicht. Trumps Zölle haben billigere Konkurrenten aus dem Markt gedrängt. Gleichzeitig steigen die Preise für die Verbraucher. So wie es Eikenson für eine zentrale Folge hält, wenn der Markt ausgehebelt wird.
Wir handeln, damit wir uns spezialisieren können. Wenn man Trumps Sicht des America First ins Extreme zieht, dann wäre das der Versuch, autark zu leben. Kleider, Lebensmittel, Haus, alles selbst herzustellen, das führt direkt in die Armut.
Folgen sind aber auch auf der anderen Seite zu sehen, die Folgen von Chinas Gegenmaßnahmen. So sind zum Beispiel die Preise für Soja, Getreide und Schweinefleisch zusammengebrochen. Amerikanische Farmer können wegen der Strafzölle auf dem chinesischen Markt nicht mehr konkurrieren.
That's the main topic. Everybody's concerned about. Because our prices are below cost of production right now. They're very concerned.
Darüber reden alle. Alle sind beunruhigt, sehr beunruhigt. Die Preise liegen jetzt unter den Produktionskosten, sagt der Farmer Bill Shipley. Die größte Sorge aber ist, dass während des Handelskrieges die eingespielten Produktionsketten und Handelswege zerstört werden, sich neue Handelspartner finden und man nicht wieder auf den Markt zurückkommt. Der Agrarökonom Chet Hart.
Jeder Handelskonflikt sorgt für eine Neuordnung der Handelswege. Meistens kehren diese Handelsströme niemals wieder in die gewohnten Bahnen zurück. Man wird feststellen, dass einige Marktteilnehmer schlichtweg rausgekegelt wurden. Und genau das geschieht hier.
Gerade in den ländlichen Gebieten der USA war das zentrales Thema während des Wahlkampfes. Doch da wirkten noch politische Durchhalteparolen.
Our president has defending America and in so in doing so it's caused some disruption. There's never an easy time to stand up to a bully. China is a bully.
Unser Präsident verteidigt Amerika und das sorgt für Störungen. Es ist nie einfach, gegen einen Tyrannen aufzustehen und China ist ein Tyrann. So der republikanische Abgeordnete Mike Conaway aus Texas. Die Regierung will Entschädigungen zahlen, aber die Bauern wollen säen, ernten und verkaufen. Und das ist es auch, worauf Dan Eikenson vom wirtschaftsliberalen Cato-Institut in Washington hinweist. Für die Unternehmen komme es vor allem auf eines an: Verlässlichkeit.
The business world seeks
Die Wirtschaft will Verlässlichkeit und der Präsident hat ein Klima geschaffen, bei dem man nicht mehr weiß, wie sicher die Lieferketten noch sind.
Donald Trump kommt im Januar in die zweite Hälfte seiner ersten Amtszeit. Seine Erfolgsaussichten für eine eventuelle zweite hängen auch davon ab, ob seine Handelspolitik am Ende aufgeht, ob die Jobmaschine weiter so läuft wie in den ersten 24 Monaten. Ob die Börse ihren Stand hält, denn davon hängt für viele Amerikaner ab, wie ihr Lebensabend als Rentner verläuft. Deutlich wird, dass er die Phase der Drohungen und Handelskriege zu Ende bringen will, dass nun die Phase der Vertragsabschlüsse zu besseren Bedingungen beginnen soll. Je näher aber der Präsidentschaftswahlkampf rückt, desto mehr könnte auch Donald Trump unter Druck geraten.
Ein Park im Zentrum der südchinesischen Küstenstadt Fuzhou. Fünf Herren mittleren Alters sitzen an einem Campingtisch, trinken Bier, rauchen und spielen Karten. Und sie diskutieren über internationale Politik. Deutschland, da sind sich die Männer einig, sei ein großartiges Land. Die USA, ergänzt einer, seien zwar nicht ganz so großartig, aber...
Die Amerikaner sind gute Leute. Die USA haben eine Menge für die Welt getan. Die Welt kommt ohne die USA nicht aus. Die Amerikaner haben in ihrer Geschichte viele Soldaten geopfert. Und sie haben den Vereinten Nationen eine Menge Geld überwiesen.
Die USA und China befinden sich zwar seit Monaten in einem Handelskrieg und überziehen sich gegenseitig mit Zöllen. Von einer offen feindseligen Stimmung gegenüber den Vereinigten Staaten ist in China allerdings kaum etwas zu spüren. Weder hier im Park von Fuzhou noch sonst wo im Land. Der Hauptgrund dafür: Chinas Staats- und Parteiführung versucht, den Konflikt öffentlich möglichst klein zu halten. Deswegen äußert sie sich seit Monaten nur sehr zurückhaltend zum ungeliebten Handelskonflikt mit den Amerikanern. Nur selten sprechen ihn chinesische Spitzenpolitiker überhaupt an. Stattdessen beschwören sie gebetsmühlenartig die Vorzüge der Globalisierung. Auch die vollständig staatlich gesteuerten Medien in China halten sich zurück. Kritik an der US-Politik ist zwar erlaubt, doch das Wort Handelskrieg ist für chinesische Journalisten seit einigen Monaten tabu, ebenso wie allzu bissige Kommentare über Donald Trump. Stattdessen betonen Regierung und Staatsmedien vor allem die gemeinsamen Ziele beider Länder.
China, die USA und Unternehmen in beiden Staaten sind sich einig in ihrem Wunsch nach dem Schutz des geistigen Eigentums. Sie wollen fairen Wettbewerb und einfachen Marktzugang. All das stimmt überein mit Chinas konsequenter Reform- und Öffnungspolitik.
Obwohl die Hütte wegen des Handelskriegs brennt für China, nach außen will die Staatsführung Ruhe und Zuversicht ausstrahlen. Nach dem Spitzentreffen zwischen Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Buenos Aires Anfang Dezember zum Beispiel. Der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums Gao Feng klang nach dem Treffen beinahe so, als sei der Wirtschaftskonflikt bereits ausgestanden. Dabei hatten beide Seiten am Rande des G20-Gipfels lediglich neue Verhandlungen vereinbart.
China und die USA werden über die Hauptanliegen und Bedenken beider Seiten sprechen, mit dem Ziel, die Sonderzölle wieder abzuschaffen. Die Gespräche finden statt nach den Prinzipien gegenseitiger Achtung, Fairness und unter Berücksichtigung der Anliegen der jeweils anderen Seite.
China feiert den 40. Jahrestag der wirtschaftlichen Öffnung. 1978 ließ die kommunistische Staats- und Parteiführung unter Deng Xiaoping erstmals marktwirtschaftliche Elemente zu. Zunächst nur in einigen Sonderwirtschaftszonen, später dann im ganzen Land. Das beschert der bevölkerungsreichsten Nation der Welt seitdem beeindruckende Wachstumsraten. Hunderte Millionen Menschen wurden aus der durch die jahrzehntelange Politik der Staatsführung mitverursachten Armut befreit. Weite Teile des Volkes gelangten zu Wohlstand. China wurde zum Motor der Globalisierung, zur viel zitierten Werkbank der Welt, zur billigen Produktionsstätte für Konsumprodukte aller Art und gleichzeitig auch zum scheinbar unersättlichen Absatzmarkt für westliche Firmen. Von letzterem hat jahrzehntelang vor allem die auf Export ausgerichtete europäische Wirtschaft profitiert, allen voran deutsche Firmen. Doch seit einigen Jahren werden die Bedingungen für ausländische Firmen in China schwieriger. Das Land produziert vieles inzwischen selbst. Chinesische Unternehmen fertigen heute Produkte, die denen westlicher Firmen ebenbürtig sind und ein cooles Image haben. Das gilt von Autos über Smartphones bis zu Sportklamotten. Chinesen kaufen deswegen immer häufiger Geely statt BMW, Oppo statt Apple und Anta statt Adidas. Chinas Führung hat diese Entwicklung maßgeblich vorangetrieben, mit einer eigentlich widersprüchlichen Mischung aus marktwirtschaftlicher Öffnung und systematischem Protektionismus. Auch wenn Chinas Staats- und Parteiführung seit Jahren verspricht, das Land wirtschaftlich weiter zu öffnen, unterm Strich will sie die Kontrolle behalten. Öffnung mit angezogener Handbremse sozusagen. Was sich zum Beispiel daran zeigt, dass Chinas riesige Staatskonzerne in den vergangenen Jahren noch mächtiger und einflussreicher geworden sind. Gift für den fairen internationalen Handel und die Globalisierung sei das, sagen Kritiker wie Pascal Lamy.
That subsidization is contrary to a level playing field for competition.
Die vielen Subventionsmilliarden für Chinas Staatskonzerne stünden im Gegensatz zu fairem internationalem Wettbewerb, sagt der frühere Generaldirektor der Welthandelsorganisation WTO. Heute ist Pascal Lamy Gastprofessor an der chinesisch-europäischen Wirtschaftsuniversität CIPES in Shanghai. Schuld an der mächtigen Rolle chinesischer Staatskonzerne sei aber nicht nur die Führung in Peking, sondern auch das bestehende, veraltete WTO-System. Um die Globalisierung nicht abzuwürgen, müsse das dringend reformiert werden, fordert Lamy.
There is too much space.
Die bisherigen WTO-Regeln lassen China zu viel Freiraum, seine Wirtschaft staatlich zu subventionieren. Es ist also nicht so, dass China gegen die WTO-Regeln verstößt. Vielmehr passen die Regeln nicht mehr zu Chinas heutiger Größe und Wirtschaftskraft.
Was die WTO-Reform angeht, steckt Chinas Führung in einer Zwickmühle. Einerseits ist sie für Reformen und hat das auch so beim G20-Gipfel in Buenos Aires mitformuliert. Andererseits sieht es bisher nicht danach aus, dass China echte Zugeständnisse machen und eigene Vorteile aufgeben will. Unter der festgefahrenen Situation leiden zunehmend auch deutsche Unternehmen. Sie geraten ins Kreuzfeuer des Handelskrieges zwischen China und den USA. Das sorgt für weniger Planbarkeit und mehr Unsicherheiten. Der Vorstandschef des Darmstädter Chemiekonzerns Merck, Stefan Oschmann, versucht es in China deswegen mit chinesischer Philosophie.
In der heutigen Situation ist es so, dass man da eher einen taoistischen Ansatz braucht. Der Weg ist das Ziel. Die Planung, die man heute abschließt für die nächsten 5 bis 10 Jahre, wird wahrscheinlich nie so kommen. Heute geht es um Agilität, Flexibilität.
Let's be very clear. The trade tariff war, the roots of that are in China.
Die Wurzeln des derzeitigen Handelskonfliktes lägen in China, betont Mats Harborn, der Präsident der Europäischen Handelskammer, dem wichtigsten Lobbyverband europäischer Unternehmen in China. Inhaltlich gibt er damit US-Präsident Donald Trump recht, der die Sonderzölle vor allem mit Chinas unfairen Handelspraktiken begründet. Auch aus Europa kommen diese Vorwürfe seit Jahren. Doch im Gegensatz zu Trump setzt Europas Wirtschaft weiter auf Verhandeln und Diplomatie. Mats Harborn.
Obwohl wir die Bedenken der US-Regierung teilen, wir glauben nicht, dass sich die Angelegenheit mit Zöllen lösen lässt.
In der Sache ist die Situation festgefahren. Dass China und die USA einen Kompromiss finden, bei dem sie einfach so weitermachen wie vor Beginn des Handelskrieges, ist unwahrscheinlich. Der chinesische Ökonom Hu Xingdou von der Technischen Universität Peking fordert nicht nur von der US-Regierung Zugeständnisse. Auch die chinesische Staats- und Parteiführung müsse sich bewegen.
Die Regierung sollte für gute und faire wirtschaftliche Bedingungen sorgen, unter denen staatseigene, private und auch ausländische Firmen gleich behandelt werden. Das Recht des Stärkeren muss durch Rechtsstaatlichkeit abgelöst werden.
Auch der frühere WTO-Chef Pascal Lamy fordert China auf, seine Wirtschaft weiter zu öffnen und fair aufzustellen. Angekündigt habe China immer wieder sehr viel, umgesetzt werde meistens wenig.
I think, you know, once more it's about walking the talk. So far we've had more talk than walk.
Was der frühere Chef der Welthandelsorganisation auch betont: Für die Globalisierung und den weltweiten Austausch wäre es das Beste, wenn sich die Staatengemeinschaft auf neue internationale Handelsregeln einigen würde.
While I totally disagree with Trump's trade stance and with the way.
Ich lehne es zwar ab, wie Trump handelspolitisch agiert und andere Staaten mit Zöllen überzieht, denn diese sind nicht WTO-konform. Dennoch muss man anerkennen, dass er damit eine Diskussion zur Reform der WTO angestoßen hat. Und das ist eine positive Entwicklung.
Ja, die äußeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich. Es gibt einen amerikanischen Präsidenten, der die Regeln, nach denen der globale Austausch von Waren und Dienstleistungen funktioniert, auf eine neue Grundlage stellen will. Unter der Prämisse America First und Make America Great Again. Und es gibt eine chinesische Staats- und Parteiführung, die im Prinzip Gleiches vorhat, nämlich beim weltweiten Austausch von Waren und Dienstleistungen ein deutlich größeres Stück vom Kuchen abzubekommen, als das bislang der Fall ist. Es ist ein unerbittlicher Machtkampf, der sich zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt momentan abspielt. Und die übrigen Player auf dem Weltmarkt, sie alle werden früher oder später mit in das Gerangel hineingezogen. Rolf Langhammer, der Handelsexperte vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, macht sich auch keine Illusionen über das, was da momentan passiert.
Ich glaube, man wird nicht mehr zu dem zurückkehren können, was wir vor Präsident Trump hatten. Denn viele in der Welt, viele populistische Führer, viele Autokraten, denken Sie an Präsident Bolsonaro jetzt in Brasilien, eifern ihm nach. Das heißt also, er hat da, ich würde sagen, unrühmliche Vorbilder gesetzt. In dem Sinne, dass das Denken in nationalen Kategorien wieder langsam durchgebrochen ist und das wird sich auch nicht mehr ändern, auch dann, wenn er nicht mehr Präsident ist. Also er hat die Welthandelsarchitektur, speziell die ja auf dem GATT und der Welthandelsorganisation basierte, man könnte sagen, die hat er wirklich geschreddert und das wird unwiderruflich sein.
Tja, und das macht es für viele Unternehmer hierzulande nicht gerade einfach. Martin Welker ist Maschinenbauer. Er hat eine eigene Firma, wo Werkzeugmaschinen hergestellt werden. Mit diesen Maschinen werden später unterschiedliche Produkte gefertigt, beispielsweise künstliche Knieimplantate. Die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA, so sagt Welker, die seien in seinem Unternehmen zwar noch nicht unmittelbar zu spüren. Aber, so räumt er ein, es dürfe nur eine Frage der Zeit sein, bis es soweit ist.
Da können wir gar nichts machen. Wir können uns nur versuchen, flexibel aufzustellen, was in Deutschland eine Herausforderung ist. Aber wir kommen insgesamt immer mehr in politisches Fahrwasser. Das heißt, die normalen Konjunkturzyklen und Wirtschaftsparameter werden ausgehebelt durch politische Ereignisse, sei es Embargos, sei es Währungskrisen, sei es Handelsstreite mit Zoll und sonstigen Restriktionen. Das beschäftigt unsere Branche zunehmend.
Da stellt sich schon die Frage, hat die Globalisierung, zumindest in der Form, wie wir sie bislang gekannt haben, ausgedient?
Nun, wir haben uns zunächst mal darauf verlassen, dass die Amerikaner die ordnungspolitische Rolle spielen, die der westlichen Welt zuarbeitet. Und diese Rolle nimmt Amerika zurzeit nicht wahr. Und plötzlich wird offenbar, dass die übrigen Länder, also insbesondere die der Europäischen Union, nicht wirklich ein Programm oder eine klare Vorstellung haben, wie sie Ordnungspolitik in der Welt betreiben, wie sie sich in der UNO oder bei der WTO durchsetzen mit ihren Vorstellungen des Freihandels, mit ihren Vorstellungen der Wertegemeinschaft. All das hat eben früher Amerika für uns gemacht und die fallen jetzt aus.
Für den Unternehmer Martin Welker ist das ein spätes, ein trauriges Erwachen.
Weil wir natürlich uns auch klar sein müssen, nicht nur, dass uns jetzt jemand fehlt, der das sauber durchdekliniert hat früher, sondern vor allen Dingen fehlt sozusagen die zweite Hälfte der westlichen Welt. Und das ist schon ziemlich gravierend.
Für die Volkswirtin Gabriele Wiedmann von der DK Bank ist das keine neue Entwicklung. Solche Veränderungsprozesse haben schon vor ein paar Jahren begonnen, sagt sie. Also lange bevor Donald Trump die vielen Handelsstreitigkeiten vom Zaun gebrochen hat. Im Prinzip hat sich das alles schon während der Finanzkrise 2008, 2009 abgezeichnet.
Seither haben wir wieder Hochziehen von Handelsschranken, von mehr Zöllen, mehr sonstigen Behinderungen vom Welthandel. Wir sind jetzt gerade wieder eher in der Abkühlungsphase. Die Menschen und auch die Regierungen haben Angst, dass die Globalisierung ihre Geschäftsmodelle zu sehr bedroht. Deshalb versucht man, sich wieder mehr zu schützen. Die nächsten Jahre werden geprägt sein davon, dass Globalisierung, Freihandel eher wieder eingedämmt wird. Das ist schade, weil das globale Wachstum belastet. Wir werden dadurch nicht mehr die hohen Wachstumsraten haben. Aber es ist für die Menschen, für deren Sicherheitsbedürfnis im Augenblick wichtiger, dass man wieder sich mehr zurückziehen kann ins kuschelige nationale Nest. Da fühlt man sich sicherer. Schade drum, weil man dadurch Wachstumschancen kaputt macht. Aber es wird auch wieder eine Gegenbewegung geben.
Die Risiken sind erheblich,
meint auch Holger Schmieding. Er ist Chefvolkswirt bei der Berenberg Bank.
Aber auf die eine oder andere Art wird sich die Kraft der Globalisierung auf Dauer weiter entfalten. Der grenzüberschreitende Austausch von Informationen zum Beispiel nimmt immer mehr zu, auch wenn es im Handelsverkehr hier und da jetzt einige Hemmnisse gibt. Wir sehen ja auch, dass an anderen Stellen durch neue Abkommen zwischen der EU und anderen Ländern es durchaus noch Fortschritte gibt. Nein, die Globalisierung hat viel Kraft.
Mehr noch, die Globalisierung hat nicht ausgedient. Sie wird sich nur verändern. Der Handel mit Gütern wird dabei in Zukunft wohl nicht mehr die globale Rolle spielen, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Handelsexperte Rolf Langhammer spricht von einer neuen Art der Globalisierung, die sich im Wesentlichen um zwei Aspekte ranken wird.
Einmal die Digitalwirtschaft. Das heißt, viel Handel passiert dann übers Internet und das können wir zurzeit nicht richtig messen. Und auf der anderen Seite wird es die Migration sein, die in Zukunft die Globalisierung bestimmt. Wir nennen das zirkuläre, temporäre, saisonale Migration. Also Menschen wandern, sind bereit zu wandern. Und das wird in Zukunft sicherlich noch bedeutender werden. Ich glaube sogar, dass es eine der Schlüsselelemente der Globalisierung in Zukunft sein wird.
Welche Rolle dabei die USA, China und Europa spielen werden, das ist noch keine ausgemachte Sache.
Im Themenabend auf NDR Info hörten Sie das Feature »Abschied vom freien Welthandel«. Das Unbehagen an der Globalisierung. Eine Gemeinschaftsproduktion des ARD-Börsenstudios mit den ARD-Studios in Shanghai und Washington. Von Arthur Landwehr, Claudia Wehrle und Steffen Wurzel. Redaktion Jens Brommann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.